Jo, herzlich willkommen zur neuen Folge von CT Uplink. Wir werden heute über die wichtigen Events diese Woche sprechen, was Apple gezeigt hat und vor allem was Google gezeigt hat. Wir werden darüber sprechen, wie ihr euer eigenes Mini-Me drucken könnt in 3D. Und wir werden mal wieder darüber sprechen, was alles böse ist im Internet und warum unsere Rechner alle dem Untergang geweiht sind. Bis gleich. CT Uplink. Hallo, herzlich willkommen mal wieder im CT Uplink Keller hier. Wir werden heute über die CT 23 sprechen, aber nicht nur. Wir werden auch über die Themen des Internets sprechen und warum das Internet mal wieder unsicher geworden ist. Mit mir sitzen hier
Peter König, eben noch CT, inzwischen aber bei CT Hex.
Okay, also halb-halb.
Halb-halb, aber ich rede hier heute noch über ein Thema, was jetzt in der CT ist.
Das freut uns. Und?
Alexander Spier, aus dem Mobilressort.
Fabian Scherschel, heise Security.
Jo, und ich bin der Kollege von Alex, auch aus dem Mobilressort, Hannes Schirrler. Ja, wir wollen auch gleich mal mit den großen Events und dem, was heute diese Woche passiert ist, anfangen.
Genau.
Die ganz großen, nämlich Google und Apple, haben Veranstaltungen, einer hat eine Veranstaltung gemacht,
ja. Die anderen haben es einfach auch hochgestellt, ja. Einfach Blogeintrag fertig. So.
Also das war Google, ne?
Das war Google, genau.
Okay, und was kam dann darüber?
Ja, also Google hat natürlich das Nexus 9 und das Nexus 6 vorgestellt, also zwei neue Geräte und Android 5. Android 5, das große neue 64-Bit-Android, was jetzt demnächst dann rauskommt.
Unheimlich kreativ in der Namensgebung.
Ja, Moment, Lollipop heißt es ja jetzt, heißt ja der Codename. Also da haben sie schon wieder Gedanken gemacht.
Okay. Das
heißt wieder nach einer Süßigkeit.
Also das Namensschema weiter beibehalten,
ja, und
noch Süßigkeiten. Diesmal kein
Werbepartner. Ja, genau.
Also letztes Mal mit Android 4.4 war das der KitKat.
Genau.
Mit Nestle, dem großen bösen Konzern.
Ja, im Gegensatz zu Google.
Ja, genau, die sind ja so. Ja, und ja, was können die Dinge?
Also, spannend, aus meiner Sicht, ein bisschen mehr Tablet orientiert, das Nexus 9 natürlich, 64-Bit-Prozessor, also der einzige 64-Bit-Prozessor von Google bisher, also in einem Google-Gerät, mit dem Nvidia Tegra K1, 64-Bit, zwei Kerne und superschnelle Grafik. Also schon ein Top-Gerät. Wir haben es natürlich noch nicht, wir können es noch nicht testen, also vielleicht ist es auch super langsam, wir wissen es noch nicht, aber es hört sich zumindest an auf dem Papier, als ob das ein richtig geiles Gerät wird.
Ja, Nvidia war ja bislang ziemlich speziell mit seinen Prozessoren. Ne?
Genau, also die haben bisher das Shield-Tablet mit dem K1, das ist allerdings noch die 32-Bit-Variante, aber der war schon richtig schnell und wahrscheinlich wird die 64-Bit-Variante auch richtig schnell werden.
Okay.
Und hochauflösend 2048 mal irgendwas, aber 4:3-Display neuerdings, das hat bisher Google auch noch nicht gemacht.
Also so wie die iPads jetzt.
Genau, wie die iPads. Eigentlich ist es ein iPad-Konkurrent durch und durch. Also es ist schön flach, es hat bis Metall am Gehäuse und so weiter. Also da haben sie sich...
Metall am Gehäuse.
Ja. Ja, bisher war
Google... Klingt so wie so ein Versehen, ne?
Ja, wo ich ganz stolz bin. Sie haben es ganz stolz gesagt, hey, wir haben jetzt auch einen Metallrahmen drauf.
Okay.
Die Rückseite ist Plastik, aber dafür ist sie griffig. Naja.
Okay. Also das mit dem 64-Bit-Prozessor, das hat ja Apple hat ja auch schon 64-Bit-Prozessoren.
Genau.
So richtig wissen wir noch nicht, was wir davon zu erwarten haben, ne?
Also er soll angeblich richtig schnell sein und 64-Bit soll wohl auch bei Android helfen. Also auch
gegen was?
Die sollen zumindest die Geräte schneller machen, also sollen zumindest die Apps schneller machen. Ob das nun so stimmt, ob man wirklich im Alltag was merkt, ist dann die Frage. Also es hat jetzt nicht mehr Speicher drin, was mit 64-Bit ja eigentlich immer auch so ein Grund ist für 64-Bit. Aber
ja.
Es ist zumindest zu erwarten, dass die Apps ein bisschen schneller werden. Angeblich beschleunigt dieser K1 jetzt auch die Apps zur Laufzeit, also er optimiert die noch und so ein Kram. Mal schauen. Also ich bin sehr gespannt. Es ist halt so der Vorzeigeprozessor im Moment unter Android, weil alle anderen High-End 64-Bit-Prozessoren einfach noch nicht auf dem Markt sind. Es gibt einfach noch keine High-End-Geräte damit.
Ja.
Nur die Mittelklasse hat 64-Bit. Mal schauen, was bei rauskommt. Also sehr gespannt.
Ich erinnere mich ja dann noch irgendwie an diesen 64-Bit-Sprung beim PC. Da ist ja auch nicht viel gekommen.
Da viel gebracht.
Aber also da war es beim RAM.
Software ist kaputt gegangen, die da nicht lief.
Aber bei Apple hat es halt funktioniert. Ne? Also gut, die haben natürlich ein bisschen was anderes noch gemacht, aber es hat natürlich schon ein bisschen beschleunigt, die ganze Geschichte. Also mal schauen, vielleicht haben sie da auch was hingekriegt, weil das ist ja alles durch die Softwaregrundlage, bringt es vielleicht wirklich was. Mal schauen,
bin
mal
sehr gespannt. Okay. Ja, du hast es schon angesprochen mit dem Prozessor, 64-Bit, Betriebssystem kann es jetzt auch.
Mhm.
Was ist mit dem Smartphone?
Ja, Nexus 6, ne? Ein großes, fettes Smartphone. Also,
Überraschung.
Ja, aber Überraschung schon, weil bisher war so vorher war es 4,7, dann war es 5 Zoll und jetzt auf einmal 6 Zoll und kein anderes kleines Gerät mehr. Also das Nexus 5 gibt es dort noch, aber das neue ist halt wirklich 6 Zoll, ein richtig fetter Klops, ne? Und hat aber Standardtechnik noch drin, also 32-Bit-Prozessor. Wobei, das ist der Snapdragon 805 jetzt. Also auch neuerer High-End-Prozessor, aber eben noch mit 32-Bit.
Ja. Also aber eigentlich eine höher getaktete Version des Snapdragon 800 und 801 gibt es ja auch noch.
Genau.
Also nochmal ein bisschen gepimpt, aber ansonsten...
Also von der Prozessortechnik her noch Standard, aber halt ein cooles Display.
Auch ein Quad-Core, ne?
Ein Quad-Core, genau. Ja. Das sind mal Quad-Core, 2 GB und so weiter. Also der ganze Standardkram, der sonst überall drin ist. Aber natürlich trotzdem, es ist relativ teuer, es ist 6 Zoll, hat natürlich ein cooles Display. Also das Display...
Wie viel soll es kosten?
570, nee,
ja, ich glaube
570 waren es, ne? War die 16 GB Variante nur und kein Speicherslot.
Wobei, ich glaube, das Smartphone gibt es nur noch in 32 und 64
GB. Das kann nicht sein.
Genau.
Das ist schlimm, bei den ganzen neuen Geräten kommt man immer durcheinander.
Aber also, was ich für einen absolut sinnvollen Sprung auch halte,
also
diese 16 GB, wenn ein Update kommt, spätestens ein System-Update, dann muss erstmal die Hälfte des Smartphones wieder leer rollen.
Genau, also das ist schon, und mit 64 GB werden wahrscheinlich auch die Apps noch ein bisschen größer und so. Also es wird alles noch ein bisschen mehr. Also von daher ist es schon ganz gut, dass sie auf 32 Bit dann irgendwann setzen.
Ja.
Auf 32 GB. Und wie gesagt, worauf ich hinaus wollte, ist richtig cool ist halt wirklich das Display. Ein AMOLED-Display in der Größe mit der Auflösung, ne, hat bisher auch kein anderer.
Aber so richtig transportabel ist das Ding nicht mehr. Ich meine, ich finde das Nexus 5 ja schon relativ groß. Also
das erste Mal, wo ich mir sage, das neue Nexus Smartphone werde ich mir nicht kaufen. Es ist einfach zu groß.
Ja,
es ist einfach zu groß für mich.
Gut, das ist dann jetzt ein Taschencomputer, ne? Ja. Das ist halt nicht mehr ein Telefon.
Genau.
So, aber das ist ja dann schon nahezu eigentlich, ich meine, das ist der Übergang zum Tablet von der Größe her. Ne?
Kriegt man da eine Tragetasche mit dabei?
Kriegst du einen Rucksack, ja. Konsequenterweise hat natürlich Google auch kein Nexus 7. Also die haben das Nexus 7 noch im Angebot, aber die haben auch kein neues Nexus 7 vorgestellt und so weiter. Also ist jetzt Nexus 6 und Nexus 9. Also da ist wieder der Abstand da, aber es wird alles größer irgendwie.
Ja, also wir haben auch Kollegen so, die dadurch den Vorteil sehen, dass sie sich halt kein Tablet kaufen müssen.
Ja, das stimmt.
Und bei der Größe fängt es auch schon so an, dass man halt ordentlich surfen kann.
Ja. Mhm.
Und vielleicht kann man dann wieder zwei Geräte immer wieder vereinen.
Naja, vielleicht.
Das ist ja immer der Wunsch.
Ich warte dann nur darauf, dass jetzt nochmal ein separates Gerät kommt, was mit dem kommuniziert und was dann wieder das Telefon ist.
Ne? Eine Uhr zum Beispiel.
Ja, eine Uhr zum Beispiel, in die man dann so reinredet. Aber ich meine, das ist ja dieses Ding, immer das Problem, wenn du Geräte hast, die dann eben wieder alles sollen. Ja? Manchmal gibt es welche, die haben dann vereinen die Vorteile von allen Geräten und es gibt einfach immer wieder welche, die vereinen einfach immer nur alle Nachteile von allen Geräten. Und das finde ich da so,
Ne? Ja. Also ich warte darauf, dass Jeanshersteller irgendwie so eine neue Tasche außen an die Hose
genau,
wo man das dann mal vernünftig tragen kann.
Also ich sehe das gar nicht so negativ. Ich finde einfach, der Vorteil ist, dass du eine Auswahl an jeglichen Displaygrößen hast.
Naja, du hast nur keine kleinen mehr.
Ja.
Also ich persönlich, ich hätte gerne...
Ja doch, das Nexus 5 gibt es ja noch.
Gut, das habe ich ja auch. Aber was passiert, wenn ich mir jetzt irgendwann ein neues Handy holen will? Ich sehe im Moment nicht, dass da irgendwie irgendwer auf kleinere Handys...
Holst du dir ein iPhone 5S?
Ja, das wird wahrscheinlich die einzige Möglichkeit sein. Also was ich interessant finde, ist, dass Google es endlich kapiert hat, dass 4:3 der bessere Faktor für ein Tablet ist. Aber ich finde es einfach vom Festhalten. Bei mir ist es einfach nur, ich hatte ein Android-Tablet, das 16:9 war, zwei sogar. Und ich habe ein iPad Mini und das iPad Mini ist einfach besser zum Halten. Also ich gucke halt aber auch keine Videos drauf, von daher.
Ja, genau das ist der Knackpunkt. Also ich habe immer ein Tablet, als Tablet habe ich immer ein iPad benutzt und ich habe mir die ganze Zeit gewünscht, halt mal für Filme und für Spiele ein 16:9 Display zu haben. Und jetzt geht genau
alles. Obwohl das ja bei Spielen eigentlich nicht schlimm ist. Also die kannst
du ja... Aber schicker ist es im Breitbildformat.
Ja, es kommt drauf an.
Kommt aufs Spiel an, ne? Aber
du kannst das Spiel
wenn du so ein Puzzlespiel spielst.
Du kannst bei jedem Spiel das Interface, also im Gegensatz zu einem Film, kannst du das ja auf das Tablet ausrichten, wenn du das willst.
Ja, aber es fühlt ja mehr, dass
also ich natürlich ein Sichtfeld Problem, aus
so ein 16:9
Format. Ja, ich habe da halt allerdings das Problem, dass bei den Spielen sind ja die Sachen alle onscreen, die Tasten und so, und ich komme mit den Daumen gar, also bei meinem Nexus 7.
Das sehe ich genau andersrum. Wenn du nämlich einen 16:9 hast, hast du an den Seiten die Steuerungselemente. Und wenn du einen 4:3 Format hast, dann touchst du immer im Sichtfeld rum.
4:3 ist besser.
16:9 ist perfekt. Na, mal gucken, wann das erste 21:9 Format kommt.
Oh Gott.
Ja,
irgendwann sind die Sachen dann nur noch so ganz...
Ja, irgendwann muss das rollbare Display kommen. Irgendwann wird es aufgerollt und dann ist es auch nicht
mehr passend. Brauchen wir jetzt sowieso, wenn die Handys größer werden. Wir brauchen jetzt echt biegsame Akkus. Ja. Wir brauchen richtig biegsame Handys, also nicht so
hatte wie. Hatte ja LG alle also schon.
Ja, aber.
Ne, achso, aber.
Weil man sich ja noch.
Apple bereitet es ja schon vor mit dem biegsamen Handy, ja, aber.
Da müssen sie noch dran arbeiten. Yeah, also es müsste noch perfekt. Biegsamer werden.
Noch biegsamer. Ja, okay, also vor allem muss es beim Wiegen nicht kaputt gehen.
Genau, es sollte nicht dieses nervige Knackgeräusch machen.
Ja. Okay, also du warst nicht so begeistert von der Google-Präsentation?
Ich fand es interessanter als.
Also du bist ja offensichtlich Nexus-User.
Die Apple-Sachen, ja, ja. Ich fand es interessanter als die Apple-Sachen. Ich weiß nicht, ob 64-Bit irgendwas bringt, da muss man erstmal sehen, ob das was bringt. Ja. Und mir wären die Handys einfach zu groß. Also ich finde es okay, wenn Firmen sagen, viele Leute wollen das, aber ich glaube auch, dass viele Leute kleinere Handys wollen, aber die werden einfach im Moment nicht hergestellt. Hm. Also jedenfalls in dem High-End-Bereich nicht.
Ja, das stimmt allerdings, ja.
Und ich will halt ein High-End.
Wahrscheinlich werden auch die Prozessoren einfach so viel abwärmen inzwischen wegwerfen. Also du kannst halt, musst du dir ein großes Gehäuse bauen, damit das halt funktioniert.
Und das große Akkus brauchst du auch. Das große Stück Gehäuse. Metall, was Google sagt, was da dran ist, ist eine Heatsink. Die haben dir so an der Seite dran
gestackert. Kann ja sein. Blöd wär's nicht. Ja,
wir werden sehen. Aber was kam einen Tag danach?
Ja, Apple, endlich hat Apple auch neue Geräte vorgestellt. 5K.
Und die alle mal geklatscht haben.
Ja, war schon wieder eine sehr interessante Präsentation. Also erstaunlich witzig sogar am Anfang. Also da haben sie sich ein bisschen auf die Schippe genommen. Aber am Ende kam natürlich das neue iPad, neue iPad Air 2. Was tatsächlich neu, da haben sie, es ist halt noch dünner geworden und es ist noch schneller. Und
total. Jetzt sind sie bei Sportwagennamen. Ne? Als nächstes kommt das iPad GTI.
Ja, warum nicht? Ne? Ich meine, sie haben ja jetzt auch bewiesen, dass sie jetzt auch Namen zwischendurch mal wechseln von alten Geräten. Das ist jetzt das iPad Mini Retina, ist halt das iPad Mini 2. Huch, naja gut. Ist jetzt.
Was?
Ja.
Okay.
Also jetzt fangen sie halt wieder mit Ziffern an, nachdem sie es mal kurzzeitig weggelassen haben.
Das,
aber,
das sollte ja mal nur das iPad sein, oder?
Ja. Das iPad 3 war das neue iPad.
Da haben sie aber auch die Strategie gefahren, dass sie wirklich nur ein einziges Modell hatten. Und deswegen wurde es dann rausgestellt.
War trotzdem verwirrend.
Also so einfach die Bedienoberflächen von denen sind, so kompliziert sind die Benennungen. Ja.
Also man muss sagen, das iPad Air 2 ist jetzt auf jeden Fall, es ist natürlich noch dünner geworden, es ist deutlich schneller, es hat jetzt noch einen schnelleren Prozessor als das iPhone 6 drin.
Wie jedes Mal.
Ja, also das ist hört sich schon, wahrscheinlich schon, es ist aus Alu. Wobei das Große ist
einmal.
Ja auch, vom Design haben sie ja nicht viel geändert. Also das ist ja, das iPad Air war ja auch schon ziemlich dünn und hatte auch schon Metallgehäuse und das steckt ja nicht in die Hosentasche, ne? Da setzt sich ja keiner drauf. Deswegen biegt da auch keiner dran rum, wie so ein. Ja, und von daher, glaube ich, ist das nicht so das große Problem.
Aber ein großer Sprung war es nicht.
Nee, also natürlich, für Apple ist es ja, passt jetzt ins Ökosystem rein, weil sie natürlich den Touch-Sensor drin haben und so. Und jetzt haben sie auch eine goldene Variante, die jetzt unbedingt sein muss. Ne? Aber es ist fast halt.
In meinem goldenen Ferrari.
Es ist das, was man erwartet hat. Es hat überhaupt nichts Neues gekommen, was jetzt irgendwie überraschend wäre. Es ist genau das, was man erwartet hat. Im Gegenteil, es haben eigentlich noch weniger geliefert, als man erwartet hat, weil das neue Mini. Es gibt halt ein neues Mini, aber es hat nur einen Touch-Sensor. Und das war
das zweite Gerät, was sie vorgestellt haben.
Das war das zweite iPad, was sie vorgestellt haben. Das war halt, das haben sie eigentlich übergangen. Die haben gesagt, wir haben übrigens noch ein Mini 3. Das hat jetzt einen Touch-Sensor und der Rest ist das gleich wie beim Mini 2. Was es weiterhin
geben wird. Den Fingerabdruckscanner unten.
Genau, okay. Das hat dann hier, also hier, das ist das, stimmt, das ist das Mini Retina, was jetzt Mini 2 heißt. Okay. Und das neue hat dann halt hier unten dann jetzt den Touch-Sensor und mehr ist es nicht. Okay. Das sieht ganz genauso aus, es hat dieselbe Hardware drin und es gibt es noch in Gold. Also es gibt noch eine neue Farbvariante, ne? Mehr ist es dann auch nicht.
Also der eigentliche interessante Aspekt bei der Präsentation war doch jetzt, dass der Vorgänger von dem neuen, also das Mini 2, was sehr ähnlich in der Technik ist, jetzt 100 Euro weniger kostet.
Genau, also damit nähern sich halt an die Android-Geräte jetzt ran. Deswegen gibt's ist es halt weit im Angebot. Die brauchen halt ein Gerät, was irgendwie die Android jetzt ein bisschen in Schach hält.
Für 300 Euro ist es ja ein ganz ordentliches
Angebot. Ja, also genau, es ist gut verarbeitet, es ist schön flach. Also für mich ist es ein
hochauflösendes Display.
Genau, es gibt natürlich Geräte mit besserem Display, muss ich sagen. Also wir hatten es ja auch schon mal mit dem Kindle Fire HDX und so, das sieht schon ein bisschen besser aus noch. Aber das ist schon insgesamt ein sehr gutes Gerät. Für 300 Euro kann man das schon nehmen. Ne? Also das ist schon schlau, dass sie das weiter im Angebot behalten.
Und
genauso wie es im iPad Air ja auch mal. Das iPad Air ist jetzt richtig attraktiv. Das kostet halt auch 400 Euro wie das Nexus 9. Mhm. Und dann haben sie natürlich einen super Konkurrenten zu den Google-Geräten jetzt. Während das neue zwar cool ist, aber es hat natürlich Feature, die du vielleicht gar nicht brauchst. Ne?
Also gerade mit dem Prozessor, also die wenigsten Spiele skalieren dann irgendwann hoch oder zeigen mir Details oder so, sondern einfach.
Die orientieren sich erstmal an der schwächeren Hardware und deswegen laufen die natürlich auf dem iPad.
Verständlich, als Spieleentwickler will man auf möglichst viele Geräte.
Genau.
Also. Okay. So, und was war das eigentliche Highlight der Veranstaltung?
Ja, das war das neue iMac mit 5K-Display.
5K!
5K. Ach, okay. Der neue MRI, das ist schon, sah schon sehr beeindruckend aus. Da haben sie ganz schön viel Buhai drum gemacht, wie cool das aussieht. Und klar, es ist mehr als 4K und deswegen ist es überhaupt total das
Hoch. 1K mehr ist das.
1K mehr. Also 1000, 1000 Pixel mehr.
Wie viel ist das? 5100 mal.
Ja, genau.
Das ist der höchst auflösendste Monitor der Geschichte, oder?
Sagt Apple. Sagt Apple, ja, ist schwer zu glauben. Ne?
Das mal blöd gefragt, bei wie viel Zoll?
Auf 27 Zoll.
Okay.
Also das ist schon auf der Größe ist schon eine super Pixeldichte. Also da muss es ist schon richtig, es sieht schon wahrscheinlich richtig geil aus. Also
wir haben was heißt super Pixeldichte? Wahrscheinlich. Es sind trotzdem nur 200.
Ja, aber du musst natürlich
irgendwas DPI. Ne?
Klar, aber du musst natürlich den Abstand.
Aber
du
sitzt ja nicht Pixel davor. Pixelanzahl.
Naja, und du musst dir auch mal überlegen, wie viel DPI hat deine Netzhaut überhaupt. Ja, also ich meine, da ist ja irgendwann auch mal eine Grenze.
Ist das nicht
irgendwann
wie Film? Ist das nicht theoretisch unendlich?
Nee, gar nicht. Du hast
Ach Pixel, nee, du hast ja
Zapfen. Du hast Zellen und die haben
eine bestimmte
Auflösung.
Weiß jemand, wie viel sind?
Ja, also mal ausrechnen. Ich glaube, ich habe im Kopf, dass man auf einen Meter Entfernung irgendwie was unter 0,1 Millimeter eigentlich gar nicht mehr sehen kann.
Okay.
Nur bei sehr starkem Kontrast und so weiter. Also das ist gar nicht
aber
so.
Das heißt ja, dass man die einzelnen Pixel nicht mehr sieht.
Aber
so von der Gesamtwahrnehmung ist es ja schon ein Unterschied noch.
Das weiß ich jetzt nicht, aber wenn du es misst, ich glaube, der Name Retina kommt ja bei diesen ganzen Apple-Displays ja daher, dass sie gesagt haben, das ist übrigens genau die Auflösung von deiner Netzhaut. Ich meine, das ist der
Sicherheit. Aber in einer bestimmten Entfernung.
Und ich natürlich in einer bestimmten
Entfernung. Das war jetzt ist die nicht wirklich wissenschaftlich korrekt, aber nee. Aber mir ist das sowieso egal, also bei meiner Sehstärke in der Brille sehe ich den Unterschied eh nicht.
Zum Not nimmst du die Brille ab und dann ist wieder alles scharf.
Wir sehen alle Monitore gleich ab.
Aber trotz allem recht beeindruckend. Also Dell hat auch so einen Monitor mit der Auflösung jetzt schon mal angekündigt. Also es gibt auch andere Monitore, die so eine hohe Auflösung haben. Aber insgesamt für einen All-in-One, auch der ist relativ dünn. Also das ist schon beeindruckend, die Technik.
Bei dir am laufenden Band haben die, ich will jetzt nicht sagen gelogen, aber schon stark geflunkert zu ihren Gunsten. Ne?
Ja gut.
Also da kam erstmal der Vergleich, dass ein 4K-Display um die $3000 kostet.
Was
so das nicht stimmt so nicht,
aber
weil also das Samsung-Display, das eine kostet, glaube ich, in Deutschland mittlerweile 500 Euro.
Ist natürlich nur ein TN-Panel und
das haben sie aber nicht dazu gesagt, sondern es ging um 4K. Klar. Und selbst ein guter Dell 4K-Display kostet, glaube ich, 1000 Euro.
Ja, also,
mit einem IPS-Display und so weiter. Genau. Also es gibt schon weit billigere. Und dann kam, glaube ich, der Vergleich zu einem Dell-Display, was jetzt in der Entwicklung ist, ne? Was du jetzt gerade
erwähnt hast. Genau, es gibt noch das 5K-Display von Dell.
Ja. Aber das ist noch nicht raus, ne?
Das ist noch nicht raus, das ist angekündigt, das kommt auch die nächsten Wochen wahrscheinlich. Das wird wahrscheinlich dasselbe Panel sogar drin sein. Also wenn man das so, weil so viele Hersteller, die jetzt ein 5K-Display machen, gibt es jetzt auch nicht. Also wahrscheinlich wird es dann wahrscheinlich dasselbe Panel drin stecken. Apple sagt natürlich, ey, das ist bei uns alles super flach und die Technik ist dahinter, ist total, keine weniger Interferenzen, und ist alles super kalibriert, super Schwarzwerte. Wird wahrscheinlich stimmen.
Gut, das war ja bislang auch immer.
Genau, und es wird wahrscheinlich stimmen und deswegen wird es einfach ein sehr gutes Display werden. Muss man trotzdem für einen iMac 2500 Euro ausgeben mindestens. Ne? Und da hat man nur die schlechte Grafikkarte
drin. Ein Jahr später hast du wahrscheinlich auch in den billigeren. Ja.
Mal schauen. Also wenn der Preisverfall so weitergeht bei den 4K und 5K-Displays, so, wahrscheinlich schon. Aber mal abwarten. Also ein eigenständiges Display haben sie bisher nicht angekündigt in der Richtung. Vielleicht muss dann doch.
Und die Frage ist, hat man überhaupt was man darauf anzeigen kann, wo einem das wirklich
Fotos was bringt? Und Videobearbeitung.
Ja, das kann doch jetzt auch.
Ja.
Also das waren 14,2 Megapixel, ne, waren das, glaube ich.
Ja.
Da kannst du halt von vielen Kameras schon das Foto in voller Auflösung anzeigen und bearbeiten.
Und einmal auf dem Monitor.
Und die haben auch gesagt, hier 4K-Videos kannst du natürlich jetzt bearbeiten und du hast immer noch die Bedienelemente daneben. Das ist natürlich für die ganzen Filmstudios und so, ist das sicherlich ein attraktiver
Punkt. Aber das ist die Frage, was ich mich dabei frage, ist, ob die das wirklich machen, weil dass die Auflösung höher ist, heißt ja, dass du weniger siehst. Also die Sachen sind ja kleiner.
Ja.
Also ich frage mich nicht, ob die das nicht lieber größer auf einem größeren Monitor haben.
Kann natürlich sein, klar. Also
wenn das ordentlich skaliert ist, ist es ja kein Problem.
Naja, du siehst ja trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, okay, früher war es beim Film Körnigkeit oder so, es gibt es ja bei digital auch, dass du, ne, dass du sehen musst, wie scharf ist das.
Ja.
Also ich würde mich freuen, wenn es schon
wird. Also ich persönlich, wenn ich mit
Bildern nicht richtig weiß, wann man anfängt.
Ja, ich meine, es ist schon cool, aber ich habe in einem Büro gearbeitet, wir hatten damals auch einen Retina-iMac und ich persönlich habe einfach, wenn ich Bilder bearbeite, ich zoome die lieber und gucke mir lieber Teile genauer an. Aber
selbst das Hochzoomen hat natürlich trotzdem einen Vorteil, dass es trotzdem, also wenn du jetzt nicht über die Pixelgrenze
hinausgehst. Du kannst halt bei dem größeren Bildschirm dann auch besser zoomen.
Genau, also ich es hat sich auf Durchschnitt seine Vorteile. Also ich bin immer für mehr Auflösung, egal ob es jetzt beim Smartphone oder bei einem Rechner
ist. Immer mehr Auflösung.
Hauptsache mehr Pixel. Ja?
Wir brauchen mehr Pixel, egal wo.
Von daher finde ich das schon okay. Also wenn das die Entwicklung ist, finde ich okay. Also
der Preis ist mir nur einfach viel zu teuer dafür.
Ja, ich finde, das geht noch. Also das
ist kein Preis. 2500 Euro.
Ich würde es mir nicht kaufen, aber das ist jetzt kein Preis, wo man sagt, das kaufen jetzt nur, wie beispielsweise bei dem Mac Pro, ja.
Ja.
Wo es halt wirklich nur zugeschnitten ist auf Firmen und professionelle Kunden.
Ja, das stimmt.
Also ja, ich bin nicht einfach geizig, aber ich würde einfach nicht. Also, das ist ein halbes Motorrad, das ich mir da kaufen könnte.
Lieber ein ganzer Bildschirm als ein halbes Motorrad.
Kommt auf an, was für ein Motorrad.
Ja. Okay. Also kurzes Fazit zu beiden Veranstaltungen in zwei Sätzen vielleicht.
Beides irgendwie spannend, beides ein bisschen weniger, als man erwartet hatte vielleicht, aber auf jeden Fall doch ein Wink, zeigt, wie es in die Zukunft aussieht. Also so ein Wink in die Zukunft ist es auf jeden Fall.
Mehr Pixel.
Mehr Pixel, auf jeden Fall.
Für alle. Mehr Pixel für alle.
Okay. Ja, bei dir geht es nicht um Pixel, sondern im Prinzip, ja, wo geht's? Was ist
das? Es geht auch um Auflösung. Also wir haben mal ausprobiert, wie das ist, wenn man sich selber in 3D drucken lässt. Und das ist jetzt eine Sache, die kommt schon seit einer Weile, kommt die so langsam hoch. Also ich fand das ganz witzig, letztes Jahr auf der Hannover Messe, große Industriemesse, habe ich ganz viele von diesen kleinen Figuren hier gesehen. Die wurden nämlich da zum Beispiel verwendet, um irgendwelche in so einem plastischen Aufbau zu zeigen, wie denn bei Firma XY ein Projekt gemacht wird. Dann saßen die also in der ersten Stufe rum und haben irgendwie sich besprochen und dann gab es Leute, Figuren, die haben dann irgendwie am Rechner gesessen und haben irgendwas, ne? Aber man hat bei diesen Figuren halt gesehen, das sind nicht einfach irgendwelche Standardpuppen, sondern das sind tatsächlich mit einem 3D-Scanner erfasste reelle Personen, ja, die ganz individuell eben auch sind, ne? Und die sind natürlich auf so einer manchmal etwas drögen Industriemesse auch ein richtiger Hingucker. Und dahinter steckt natürlich, dass aus der Industrie auch die Technik kommt, um solche Dinge eben zu machen. Also in der Industrie wird der 3D-Druck ja schon seit Jahrzehnten verwendet, insbesondere für Prototypen, Anschauungsmodelle. Es gibt auch da 3D-Scanner, ja, weil ja irgendwelche Sachen beim Reverse Engineering müssen die erfasst werden, damit man irgendwelche Ersatzteile einpassen kann, nachbauen kann oder auch einen ganzen Raum in 3D erfassen kann, um da eine neue Maschinenanlage reinzuplanen. Ja, und jetzt sind halt Leute auf die Idee gekommen, wir packen das beides mal zusammen und machen da ein Produkt für Consumer draus, nämlich du lässt dich in 3D scannen und dann lässt du dich realistisch in 3D eben drucken.
Ich meine, wir können schon ja mal, so ein Ego-Ding, ne?
Das ist schon ein ziemliches Ego-Ding. Wir können jetzt hier vielleicht mal im Detail, ich nehme jetzt mal hier die Figur von mir.
Der kommt mir bekannt vor.
Der kommt dir bekannt vor. Ich kann ja auch nochmal hier Keno daneben stellen. Ich glaube, das passt in die Kamera auch alles rein.
Techno-Viking.
Das ist hier ein bisschen, da stehe ich noch Susanne dazu, genau, dann sind wir alle drei. Also in Gülden. Dann sieht man es in Gülden, genau, wie das neue iPad. Dann sieht man das ein bisschen. Also die farbigen Figuren sind tatsächlich aus Gips, deshalb sind die relativ zerbrechlich. Also ich habe auch die ganze Zeit immer Angst, dass die Daumen hier abbrechen, wenn die Figur mal umfällt. Und dieser Drucker...
Fallen dann deine echten Daumen auch ab?
Nee, es ist keine Voodoo-Puppe. Das haben wir ja vorhin schon. Und dieser Gipsdrucker arbeitet tatsächlich so, dass die, das im Prinzip ähnlich wie ein Tintenstrahldrucker, nur druckt er nicht auf Papier, sondern auf eine ganz, ganz dünne Schicht von Gips, einem speziellen Gips. Und da wird Farbe reingespritzt und in der Farbe ist auch ein Bindemittel drin. Das heißt, der Gips wird an der Stelle eingefärbt und der wird verklebt. Und dann geht, wenn die eine Schicht fertig ist, geht dann so ein Schieber drüber und der legt die nächste hauchdünne Gipsschicht drauf und dann wird es da drauf gedruckt und die Schichten kleben dann aufeinander und zum Schluss hat man so einen riesengroßen Pulverkuchen und dann kommen sie mit dem Staubsauger und saugen das alles, was eben nicht mit Bindemittel gebunden ist, weg. Und dann bleibt die Figur übrig. Das ist
aber erstmal so ein Klumpen Gips.
Das ist erstmal ein Klumpen Gips und die Figur, die da rauskommt, ist extrem zerbrechlich und man sieht praktisch keine Farbe. Ist ganz lustig, ich habe das mal in einem Video gesehen. Man sieht noch keine Farbe, sondern die kommt erst, wenn man die Figur danach in ein Bad reinschmeißt und da ist so eine Art Sekundenkleber drin. Also es ist chemisch sowas ähnliches und der dringt dann auch so ein Stück ein, besonders empfindliche Dinge wie die Daumen und so werden dann tatsächlich auch nochmal mit Pipetten nochmal verstärkt und so. Und dann kommt eben auch zusätzlich die Farbe wieder raus, ne? Weil die, weil der, der durch die glänzende Beschichtung verändert sich der Lichtbrechungsindex. Also das ist
alles
und dann,
matt davor.
Ne? Und das ist alles davor total matt und Pastellfarben und so. Okay. Und dann wird die Figur auch entsprechend gehärtet. Ne? So, das ist der Trick. Und was wir jetzt hier bei der goldenen Figur, die haben wir halt selber gedruckt auf einem Drucker, den wir hier im Haus haben, einem Ultimaker 2. Und das ist einfach da wird ein Kunststoff heiß gemacht, wie bei einer Heißklebepistole, und der wird dann so als weiches Würstchen da rausgedrückt und zeichnet sozusagen immer eine Schicht und dann fährt es ein Stück höher. Ne? Und
also das habt ihr jetzt selber
gedruckt? Diese Figur haben wir selber gedruckt.
Okay.
Allerdings stammen alle drei Scan-Vorlagen von Dienstleistern, die wir jetzt auch vorgestellt haben.
Okay.
Und die Dienstleister verwenden halt grundsätzlich zwei verschiedene Verfahren. Entweder benutzen sie, wie im Fall hier von Susanne, einen Profi-Laserscanner. Das ist so ein Gerät, was man mit der Hand um die Person rumführen muss. Das geht zwar relativ schnell, aber trotzdem muss die Person eben verharren in der Position. Ja. Deshalb steht Susanne hier auch etwas bequemer. Das ist
so wie bei Fotografien aus dem 19. Jahrhundert.
Das ist genau. Wie bei Fotografien aus dem 19. Jahrhundert, während hier Keno und wir sind beide mit Fotogrammetrie aufgenommen worden.
Das ist
ein Aufbau mit ganz vielen baugleichen Kameras. Und du gehst in die Mitte und die gucken dich alle an. Und dann
drückst du aufs Knöpfchen. Das ist ein spezieller Raum.
Und dann werden die alle gleichzeitig ausgelöst. Und dann gibt es Software, die rechnet aus diesen Fotos das 3D-Modell zusammen.
Okay.
Die Sparvariante von Fotogrammetrie ist, ich kann das auch mit einer Kamera selber machen. Dann muss natürlich das Modell auch wieder entsprechend lange verharren.
Ja.
Und dann laufe ich um das Modell rum, mache mit meiner Kamera Fotos und lade die später in die Software. Das funktioniert auch einigermaßen. Das haben wir zum Beispiel vor ein paar Jahren, hatten wir ja die Geschichte, die Titelgeschichte, Kopieren in 3D.
Mhm.
Da hatten wir Melissa, hier unsere Fotografin, auch mal mit eben so einer.
Habt ihr die Xbox-Kamera benutzt?
Die Kinect? Nee, die haben wir nicht benutzt in dem Fall. Das ist noch eine andere Variante.
Okay.
Aber wir haben damals tatsächlich, da hat Andreas Wodrich, unser Fotograf, ist um sie rumgelaufen und hat Fotos gemacht. Und aus den Fotos wurde dann dieses Modell zusammengerechnet. So. Der Vorteil, wenn ich so einen Aufbau habe mit ganz vielen Kameras, ist, ich kann theoretisch mich auch auf ein Bein stellen. Oder ne, irgendwie, ich meine, diese Haltung hier mit den Händen so, die unbewegt für 2 Minuten zu halten, ist total schwierig. Das ist viel anstrengender, als man denkt. Ja. Und ich glaube, Susanne hatte auch einigermaßen zu kämpfen, damit sie da irgendwie mit wenig Bewegung rauskam. Und
Susanne wurde mit einer Kamera.
Nee, die wurde mit diesem Handscanner gescannt. Und dieser Handscanner, der stammt ursprünglich auch aus dem Bereich, also auch medizinischer Bereich. Damit werden tatsächlich auch für Prothesen Formen genommen und solche Sachen. Der hat eine irrsinnig hohe Auflösung, die man hier für das Thema, ne, Pixel sind immer gut. Die Auflösung war für diese Figur viel, viel zu hoch. Also wir haben am Ende nur 5% tatsächlich der erfassten Oberflächenpunkte überhaupt verwendet, weil ansonsten die Druckdatei irrsinnig groß wird und die Nachbearbeitung auch irrsinnig aufwendig ist.
Stimmt, ne?
Also auf meinem normalen Arbeitsrechner bekam ich die 3D-Datei hier, die originale rohe 3D-Datei gar nicht geöffnet, weil der Arbeitsspeicher zu gering war.
Okay. Ja?
So, weil da sind mal diverse Millionen Polygone drin. Ne? Und die braucht man für einen Druck in der Größe halt auch gar nicht. Ne?
So, das heißt, also ihr habt ja auch verschiedene Anbieter getestet, die sowohl scannen als auch drucken. Ne?
Ja, also getestet ist jetzt ein hohes Wort. Es ist kein Test in dem Sinne, weil. Ja,
ausprobiert.
Ich meine, genau, wir haben ausprobiert. Wir haben einmal ausprobiert, Kenos Figur stammt aus einem Fotogrammetrie-Scanner, der mit lauter Raspberry Pi-Kameras arbeitet, tatsächlich, mit über 100 Stück.
Also diese Minicomputer.
Genau, diese Minicomputer, für die es auch ein Kameramodul gibt. Und da sitzen tatsächlich auch diese Raspberry Pis und die Kameras sitzen dann drin und die sind eingebaut in einen Autoanhänger. Das ist ein transportabler 3D-Scanner.
Aha.
Und der ist ein bisschen wie so eine Duschkabine und da sind dann drin auch Leuchtstoffröhren zur Beleuchtung. Und dann hat ein anderer Dienstleister hat diese Datei genommen und hat daraus die Figur gedruckt. Im Fall von mir waren wir bei Botspot in Berlin. Die haben dort einen Laden tatsächlich, wo sie auch 3D-Drucker und also Material und sowas verkaufen. Und dort haben sie den Scanner aufgebaut. Und die arbeiten da mit 64 Spiegelreflexkameras, die fest in einem Raum installiert sind. Und die drucken auch selber. Und dann hat man natürlich den Vorteil, wenn das alles aus einer Hand kommt, dass die ganz genau wissen, also unsere Kameras haben vielleicht die, nehmen das vielleicht so und so auf, dann müssen wir, damit es mit unserem Drucker gut rauskommt, müssen wir die Farbe vielleicht so und so verändern, ja, damit das optimale Ergebnis rauskommt. Mhm. Das ist nämlich immer dieses Zusammenspiel.
Diese ne? Spiegelreflexkameras, die sind alle gekoppelt.
Die sind alle gekoppelt, auslösen, ja, die lösen auch alle gemeinsam aus und so weiter. Und das ist eben diese große Komplexität dabei. Ja? Es gibt auf der einen Seite erstmal die Kameras, die haben eine gewisse optische Eigenschaft. Mhm. Dann gibt es die Datei, die wird in eine Software reingeworfen. Da wird in der Regel eine, also praktisch alle benutzen, soweit wir wissen, die gleiche Software und die ist von einer russischen Firma. Mhm. Und die ist aber eigentlich mal dazu gedacht gewesen, um fotografisch dokumentierte Baustellen oder archäologische Ausgrabungssachen damit zu dokumentieren und ein 3D-Modell zu errechnen.
Also eigentlich für einen ganz anderen
Zweck. Für einen ganz anderen Zweck, ja. Und deshalb ist die eben nicht ganz optimal eigentlich dafür. Mhm. Und die haben, glaube ich, auch das noch nicht so ganz genau auf dem Schirm, dass das jetzt eben auch ein Einsatzzweck für ihre Software ist. Also inzwischen schon, aber es ist natürlich Entwicklung, bis sie es dafür optimieren. Okay. Und man muss diese Dateien tatsächlich nachbearbeiten. Also wenn man einfach nur die rohen Fotos, die aus diesen Fotogrammetrie-Scannern kommen, in diese Software reinwirft, ja, dann haben wir alle so eine Punkfrisur oben. Ne? Da sind irgendwie manchmal so Artefakte oder es bleiben immer Reste vom Boden.
Also ich habe auch gesehen, ihr habt beide keine Brille auf, obwohl ihr eigentlich Brillenträger seid.
Ne? Genau, das kommt auch noch hinzu. Also die Technik versagt einfach bei sowas. Also gerade bei so einer Brille hier, ich meine, die besteht nur aus ein bisschen Draht und dann ist die Abweichung durch die Linsen eben da. Man kann sich bei den Dienstleistern in der Regel eine Brille drauf montieren lassen. Das wird aber per Hand gemacht und so ein Modell, wie ich habe, würde im Druck überhaupt nicht halten. Ja. Ja, also das wäre sinnlos. Ich meine, Keno hat ja manchmal so eine Brille mit dem stärkeren Rand oder die von Fabian könnte man, glaube ich, auch da drauf montieren. Die ist dann im Druck aber auch wieder sehr fragil. Also das ist auch immer eine Frage, ob man das machen will. Okay. Was auch immer ein Problem ist, sind zu wuschelige Haare. Also bei Susanne hat ja so eine richtig schöne Lockenpracht. Mhm. Und wir mussten dann halt während dem Scan sie auch bitten, dass sie die hochsteckt, damit das...
Da geht einfach die Details verloren.
Nee, der Scanner sagt dann auch, ah, da ist irgendwas, da kann ich mich jetzt nicht so richtig dran festmachen. Ne? Oder du kriegst halt irgendwie, ich meine, hier bei Keno, das sieht auch ein bisschen aus, als wäre da, so eine,
ja, Matte, so eine Betonplatte auf dem Kopf hat.
Günter Netzer.
Ihm zu nahe zu drehen. Aber das Problem ist, da wollte ich eigentlich drauf hinaus, wenn wir jetzt einen wirklich systematischen Test hätten machen wollen, also mal davon abgesehen, wir haben hier eine Tabelle, ja, wir haben jetzt hier, ich glaube, das sind 30 Anbieter, Deutschland, Österreich und der Schweiz, und wir haben jetzt nur die aufgenommen, die auf ihrer Webseite ganz offensiv sagen, wir machen übrigens solche Figuren. Es gibt noch viel mehr, die allgemeine 3D-Druckdienstleistungen machen und die auf Anfrage, die ja auch so eine Figur machen. Ne? Aber wenn wir die jetzt testen wollten, müssten wir ja irgendwie vergleichbare Ergebnisse haben. Das heißt, wir müssten eine Person in alle diese Scanner reinschicken, dann müssten wir immer die gleiche Haltung haben. Mhm. Ja? Und dann müssten wir ja auch, also mal ganz davon abgesehen, wir dürften ja dann nicht hingehen und sagen, wir sind die CT, wir wollen das testen, wir müssen das anonym machen. Bei den Preisen, die kosten, ja, also die farbigen Figuren, also in 15 Zentimeter, das ist ein bisschen kleiner als das, gehen so bei 180 los, 170, 180.
Mit Scan und Druck.
Mit Scan und Druck. Okay. Die teuersten, so um die 300, die hätte jetzt 280 gekostet. Okay. Und es ist immer die Frage der Vergleichbarkeit, weil die Figuren sind natürlich unterschiedlich groß. Wir haben in dem Fall jetzt keine 15 oder 20 Zentimeter Figuren genommen. Viele Hersteller sagen 20 Zentimeter Figur, 15 oder so. Dann wird jede Figur halt auf diese Größe hochgezogen. Wir haben es jetzt versucht, maßstäblich zu machen. Also Kenos Figur war zuerst da. Also haben wir gesagt, meine Figur soll bitte so sein, dass wir hier reale Größenverhältnisse haben. Ja, und das kommt auch ungefähr hin. Keno ist, auch wenn der Breitband nicht steht, ein bisschen größer als ich. Und Susanne habe ich dann selber berechnet, dass die auch in der gleichen Größe
ist. Wobei die noch einen Sockel hat.
Die hat jetzt noch einen Sockel, weil die hat ja, steht ja auch auf den hochhackigen Schuhen und die wäre sonst eventuell umgefallen. Mhm. Aber insofern ist es schwierig, da das wirklich zu vergleichen. Manche sagen auch, wir machen Maßstab 1 zu 12, das ist jetzt Maßstab 1 zu 9,3 und so. Aber das ist das Ding, ja. Und wir hätten, um wirklich einen Test zu machen, natürlich erstmal alle anonym testen müssen und dann vor allem... Klar. Wie vergleichst du das am Ende? Ja, das ist auch wieder relativ schwierig. Insofern haben wir das als Momentaufnahme gemacht. Ne? Und es passiert in der Szene auch total viel. Also viele von den Anbietern werden vielleicht demnächst die Technik wechseln. Dann nicht mehr mit Fotogrammetrie arbeiten oder nicht mehr mit dem Handscanner oder.
Also ich wollte gerade sagen, immer. Es ist ja eigentlich alles der Anfang noch. Ne?
Es ist der Anfang, ja. Ich habe mich zum Beispiel bei Botspot mal auf einer Messe irgendwie im Frühjahr scannen lassen, so einfach mal so, weil das auf der Messe so angeboten wurde, und dann, als wir jetzt das Thema wieder aufgegriffen haben, habe ich gesagt, ich würde gerne jetzt diese Figur doch mal gedruckt haben für den Artikel, haben wir gesagt, da hat sich inzwischen so viel getan, wir machen das lieber nochmal neu. Ne? Okay. Also insofern wäre das ein Test mit Ergebnissen, die, das ist alles im Fluss, ja, das ist relativ
schwierig. Wird das vielleicht irgendwann mal so sein, dass man im U-Bahnhof in Kabine geht und dann seinen 3D-Avatar da rausziehen kann?
Da müsste noch was passieren, nämlich der Druck müsste schneller gehen. Der Druck dauert nämlich relativ lang. Also okay. So eine Figur, das ist nicht in einer halben Stunde erledigt.
Wie lange dauert der so?
Also die Figur hier aus Plastik hat 12 Stunden gedruckt. Ui. Das ist in 0,1 Millimeter Auflösung.
Dann geht man auf den Weg zur Arbeit, macht einen Scan und dann kommt man nachher wieder.
Ja, also so könnte das sein. Was es möglicherweise geben wird, also gerade dadurch, dass es jetzt diese Scanner auch in den Anhängern gibt. Ich bin mal sehr gespannt, auf wie viele Weihnachtsmärkten in großen Städten man jetzt so einen Scanner auf dem Rummel, sieht. Ja. Das Problem ist eben, ich finde persönlich, dass der Preis ist gefühlt für den Konsumenten noch ziemlich hoch. Mhm. Aber wenn man sich überlegt, das Rohmaterial für die Drucker ist sehr teuer. Mhm. Diese Farbdrucker gibt es nur von einer Firma, ja, die auch das Material verkaufen. Es steckt für die Dienstleister eventuell sehr viel Arbeit da drin, diese Sachen nachzubearbeiten, weil das nämlich auch... Mhm. Die 3D-Datei druckfertig zu machen, ist auch sehr davon abhängig, was für Klamotten man anhat. Gestreiftes Hemd ist super, aber ein weißes Hochzeitskleid.
Mit Rüschen.
Ja, da wirst du irre bei. Ja. Ja. Und das ist keine Hilfskrafttätigkeit. Das müssen schon wirklich versierte 3D-Artists sein, ja, die dann an diesen Dateien arbeiten. Und insofern, man kann aber auch den Kunden ja nicht sagen, hier, übrigens kostet das je nachdem, wie viel Aufwand das ist. Ja, und die je nachdem,
was sie anhaben.
Genau, und je nachdem, ja, in Grenzen kann man das schon sagen und sagen, das und das ist schwierig und so. Aber du kannst nicht sagen, kommen Sie mal hin und wir scannen Sie so, wie Sie sein wollen und der Preis liegt dann zwischen 200 und 800 Euro, je nachdem, wie viele Stunden wir da, ne? Das ist alles so ein
wenn die sich schon so viel Mühe machen, dann hätte ich ja irgendwie was Cooles, so ein Half-Life im Half-Life-Suit oder so.
Oder ja, was halt so die Leute als cool finden.
Also du kannst dich natürlich beliebig kostümieren, du kannst auch bei den meisten irgendwelche, ja, also wenn du eine Mütze auf hast oder irgendwie auch irgendwie Accessoires, eine Tasche oder so, ist meistens nicht das Problem. Mhm. Es gibt wieder Anbieter, die sagen, also jedes Teil, was du zusätzlich hast, kostet extra.
Diese
also,
Boxershorts 5 Euro, Jacke 3 Euro oder was?
Ja, naja, so. Lange. Aber ich meine, was halt noch weitergeht, ich weiß jetzt nicht, wie schnell sich das auch ausläuft mit diesen 3D-gedruckten Figuren, weil irgendwann hat man die Familie auf dem Kaminsims stehen und das ist ja auch nicht ganz billig und so.
Das kann man dann noch den Freunden schenken und so, die freuen sich alle drüber.
Ja, der Trick ist halt, was passiert mit der 3D-Datei? Und in der Regel bekommt man die 3D-Datei nicht.
Ach.
Ne? Weil, ja, die gehört ja mit in das Paket. Es gibt Anbieter, die sagen, okay, wenn du von der 3D-Datei nochmal eine Figur haben willst, wird die billiger, weil sie natürlich sich die ganze Nachbearbeitung
Das ist so ersparen. Wie mit Fotonegativen, wo du dann nochmal einen Abzug machen konntest.
Genau. Ne? Das Damals. Ist so das Ding. Wenn du die Datei hast, kannst du damit ja auch möglicherweise noch andere Dinge machen. Also es gibt inzwischen
Was
schon...
Was die nicht wollen.
Das kommt drauf an. Also es gibt auch ein paar Anbieter, die sagen, nee, klar, ich meine, das ist die Dienstleistung, die du bezahlt hast, du kriegst die Datei. Ja? Mhm. Viele andere machen das nicht, manche machen das gar nicht, manche machen es nur auf Anfrage. Es gibt welche, die sagen, du kannst dich auch nur bei uns scannen lassen und dann zahlst du eben entsprechend dafür. Ja. Und der Trick ist, dass man mit so einer 3D-Datei natürlich auch ein bisschen Mumpitz machen kann. Also ich habe die 3D-Datei jetzt für den Test auch eben bekommen und ich habe mich mal in so eine Mondlandschaft neben die Apollo 11 Landefähre gestellt in 3D in Blender und das schön beleuchtet. Also das sieht schon lustig aus, so barfuß auf dem Mond. Aber man kann sich ja auch, könnte sich ja theoretisch auch so scannen lassen in der Standardform für 3D-Charaktere, für Spiele zum Beispiel. Dann könnte man einen Rig da reinbauen und das ist das, was vielleicht irgendwann eben auch kommt, dass man dann selber mit seiner 3D-Figur in einem als Avatar durch ein 3D-Spiel läuft.
Das habe ich schon immer gewünscht. Ne? Ich finde das total uncool.
Warum?
Ich spiele doch ein Spiel, weil ich einen Avatar habe.
Na, stell dir vor, du begegnest dir selber, ne? Also und dann möglicherweise noch in 3D mit der Oculus auf.
Ja, genau, das wollte ich sagen. Also ich habe jetzt ja irgendwie Alien Isolation gespielt und das ist echt merkwürdig, wenn man das mit einer Oculus spielt und man hat einen anderen Körper.
Naja.
Zumal das noch,
Ja, aber das ist doch das Coole da noch.
Ich weiß nicht, das ist irgendwie, das mich nimmt das raus. Also es wäre schon, ich fände es schon cool, wenn ich dann meine eigenen Arme sehen würde, das wäre echt.
Aber mal ganz ehrlich, ich finde es schon sehr seltsam, mich selber so in der Hand zu haben. Das ist schon ein ganz komisches Ding und es ist einfach nochmal, es ist so ähnlich, wie wenn man sich zum ersten Mal, Also ich erinnere mich als Kind, als ich mich das erste Mal meine eigene Stimme auf einer Kassette gehört habe. Oder wie es ist, wenn man sich das erste Mal im Video sieht. Ja? Wenn man sich das erste Mal in 3D wirklich so hinten auf die Problemzone auf dem Hinterkopf gucken kann. Das ist schon sehr seltsam. Ja. Ja? Und ich frage mich halt auch, wie das ist, so in 20 Jahren mich da in dem Alter mal anzugucken und sowas. Also das ist schon nochmal eine andere Geschichte. Und wenn man sich das Ganze in der virtuellen Realität nochmal vorstellt und animiert und so, dann wird das natürlich auch nochmal seltsam. Ich will nicht sagen, dass das blöd ist. Das ist einfach nur so nochmal eine eigene Erfahrung.
Ne? Hier gibt es ja mindestens schon zwei verschiedene Meinungen am Tisch.
Also, ja. Also,
Gut. Wer es selber machen möchte, findet Anbieter im Heft.
Ne? Im Heft. Wir haben also eine ausführliche Tabelle. Also
es ist nur eine Auswahl. Aber
ist eine Auswahl, genau.
Zu denjenigen kann man sich wenden.
Ja, wir haben sie nach Postleitzahlen sortiert.
Weil man muss
da eigentlich hin. Ja. Also das ist halt auch noch das Ding, was man noch dazu sagen muss. Man muss entweder dahin, wo die ihren Scanner haben. Es gibt auch Anbieter, die machen Hausbesuche. Die kommen dann. Also es gibt ja auch portable Fotogrammetrielösungen und oder auch den Handscanner. Aber was halt definitiv nicht geht, ich kann jetzt nicht sagen, ich überrasche jetzt mal jemanden zu Weihnachten mit einer 3D-gedruckten Figur vom
könntest du den heimlich Person, ne? scannen.
So also, weil, das ist eine Frage,
im Schlaf
oder so. Das ist eine Frage, die Anbieter nämlich auch erzählt haben, wir haben ja mit einigen gesprochen, dass die Frage oft auch kommt. Ja, kann ich denn jetzt, ne, ich gebe dir mal 3 Fotos und du machst mal. Ne? So, nee, das geht also definitiv nicht. Also man muss schon sich selber dann verschenken, dann haut das hin, ja, oder gut.
Ja, vielleicht kann man so Standardkörper nehmen und dann einfach die Gesichter drauf montieren.
Das gibt es übrigens auch. So. Also es gibt natürlich dazu diverse Varianten, auch damit es zum Teil schneller geht. Ja. Also es gibt einen Hersteller, der hat so eine Fotobude, die dann in England und USA in großen Einkaufszentren stehen soll. Da wird einfach nur dein Gesicht gescannt und dein Gesicht wird dann auf eine Figur nach Wahl draufgesetzt und dann gibt es dann Star Trek-Avatare natürlich oder irgendwelche Comicfiguren und so. Die haben dann auch nicht wirklich realistische Proportionen. Dann sitzt da einfach nur dein Kopf drauf. Ja. Und das ist natürlich dann auch mit viel weniger Aufwand zu machen das ist eine ganz andere Qualität. Ich meine, diese Figuren.
Wie man sich halt so darstellen möchte.
Ja, wie man sich darstellen möchte. Und ich finde, das ist schon. Also, das geht schon ein bisschen in die Richtung. Die Fotografie hat irgendwann die Porträtmalerei abgelöst, damit demokratisiert, dass Leute Bilder von sich haben. Das geht auch so in die Richtung. Ich meine, wer konnte sich bisher irgendwie von einem Bildhauer irgendwie abformen lassen? Ja,
das ja gut.
Schon,
ja. Ich verschenke mich jetzt nur noch selber. Also, wenn du nicht
Geburtstag hast, Nein. Aber bald ist ja Weihnachten, mal gucken, ja. Gut, ich habe jetzt mit Absicht ganz wenig Zeit übrig gelassen, weil du mit ganz bösen Themen kommst. So, was gibt's denn alles an der Front?
Wir haben im Moment, die Woche war lustig. Wir haben drei Sicherheitslücken.
Diese Woche wieder drei lustige Sicherheitslücken.
Das Interessante ist, jetzt haben wir uns vor der Sendung kurz darüber unterhalten, dass Sicherheitslücken jetzt gebrandet sind. Also eine respektable Sicherheitslücke hat jetzt ein Logo.
Ansonsten ist es ja auch, wenn eine Sicherheitslücke kein Logo hat und einen Imagefilm, dann ist sie auch überhaupt nicht gefährlich.
Genau. Also wir haben die erste, die diese Woche rausgekommen ist, nennt sich Sandworm, wie die Dinger bei Dune. Hat auch ein entsprechendes Logo. Hat eine Sicherheitsfirma herausgefunden, dass russische Hacker die NATO gehackt haben und auch einige
die westliche
Regierungen, Rechner, die zur NATO gehören, mit einer Sicherheitslücke in Windows, die bis dahin nicht bekannt war. Die wurde jetzt auch am Patch Day geschlossen. Was schon relativ heftig war.
In allen Windows-Versionen?
In allen Windows-Versionen. Okay. Bin mir nicht ganz sicher wegen XP. Da wurde sie natürlich auch nicht geschlossen. Aber okay, XP sollte man nicht mehr nutzen. Ja. Wo wir auch schon beim Thema wären. Die zweite Sicherheitslücke, die diese Woche rauskam, die hat Google veröffentlicht. Die heißt Poodle. Google hat leider es unterlassen, ein Logo zu machen, was ja eigentlich bei dem Namen jetzt schon einfach gewesen wäre. Da geht es darum, dass SSL3, verschlüsselte Kommunikation im Internet, angreifbar ist. Das SSL3 ist aber
ist eigentlich ein alter Standard.
Ist von 1999. Das benutzt eigentlich nur noch, wie gesagt, Leute auf XP mit IE6.
Okay. Und also da kann man schon fast sagen, selbst schuld, oder?
Ja, das Problem bei SSL ist, dass der Standard so gebaut ist, dass wenn du jetzt mit deiner Bank redest, dann handelst du mit dem Server deiner Bank aus, welches Verschlüsselungsprotokoll, welche Version du unterstützen kannst.
Ja.
Und man einigt sich dann auf den geringsten gemeinsamen Nenner. Es ist halt ein Problem. Ich kann jetzt mit diesem Angriff als Man in the Middle, wenn ich mich zwischen euch einklinke, dir und der Bank sagen, dass ihr gegenseitig nur SSL 3 unterstützt, weil ihr alte Rechner habt oder so.
Okay.
Und dann glaubt ihr mir das und dann redet ihr über SSL 3 und dann kann ich das knacken, weil es halt uralt ist und knackbar.
Okay.
Und das Problem ist halt, dass das alle Serverbetreiber das jetzt eigentlich an den Servern abstellen müssen. Es ist, also beim Heise-Server zum Beispiel, das ist unter einem Promille an Leuten, die das noch benutzen.
Okay.
Und auch bei anderen Servern ist das durchaus so. Man kann das abstellen im Browser. Wir haben auf Heise Online da eine Erklärung zu. Mozilla wird es auch automatisch mit dem nächsten Firefox abdrehen. Mhm. Google hat eine bisschen andere Lösung. Eine kleine Sicherheitslücke im Fernseher nebenbei. Es gibt eine Möglichkeit, dass man verhindert, also dieses bösartige Herabstufen der Verschlüsselung, das macht Chrome im Moment. Eigentlich sollte man es aber komplett abdrehen. Okay. Ich denke, Google wird es.
Dritte Sicherheitslücke?
Dritte Sicherheitslücke ist Duper-Geddon. Ich weiß nicht, ob du weißt.
Favorit
auf alle Fälle von Namen. Die hat übrigens auch ein sehr cooles Logo. Ja. Ich weiß nicht, ob, also Drupal ist so mit eins der bekanntesten Open-Source CMS-Systeme.
Ja, nee, das
also,
kenne ich.
Das ist jetzt nicht für WordPress oder Blogs oder so, sondern wenn man richtig große Seiten machen will. Also whitehouse.gov läuft auf Drupal, die Seite von Bob Dylan, also mehrere Musiklabels haben da richtig große Seiten drauf. Ja, und die Sicherheitslücke ist halt einfach böse, weil man mit einem Post-Request sofort in der SQL-Datenbank machen kann, was man will. Also man muss aber
Als Nutzer, als normal, also wenn ich keinen eigenen Server habe, kann und muss egal. Ich nichts gegen
ist dir das machen. Egal, ja. Da willst du eigentlich, aber es ist schon blöd, wenn man damit einfach irgendwelche großen Webseiten, vor allem man muss nur ein Paket schicken, Ding und kann den ganzen Server übernehmen.
Ja, klingt schlecht.
Wenn irgendwelche unserer Hörer, Zuschauer eine Drupal-Seite haben, Drupal 7, es betrifft nur Drupal 7, dann sollten die ganz dringend ein Update einspielen.
Okay. Was ist deine Lieblingssicherheitslücke dieser Woche?
Also ich finde Drupal Geddon schon vom Namen ziemlich cool.
Ja,
auf jeden Fall müssen wir sicherstellen, auf jeden Fall müssen wir sicherstellen, dass die jetzt alle Logos haben. Ich meine, Google ist eine, wenn andere Firmen Logos machen können für ihre Sicherheitslücken, kann Google das doch bitte auch. Bitte. Ich meine, die können ja am Android nicht mal dran lassen
und
du
das Dessert nennen. Du kannst ja einfach die Initiative ergreifen und selber eins erfinden und
es
dann einführen. Ja,
ich meine, das hat zum Beispiel einer gemacht bei dieser Shell-Shock-Lücke. Der hat dann das Logo von Shell genommen, also dem Shell-Konzern und das ein bisschen geändert. Da gab es ein bisschen Fallout.
Selbstverständlich, ja.
Ja,
ist ja wieder was los.
Sicherheitslücken brauchen jetzt ein Logo, die brauchen Branding.
Okay, also falls da draußen irgendjemand nach Sicherheitslücken sucht und die ausnutzt, dann gebt euch mal ein bisschen Mühe.
Sucht euch schon mal einen Designer.
Ja, es muss auch vermarktet werden, sowas.
Ja,
schön, sehr gut. Damit wollen wir dann auch aussteigen. Also macht euch keine Sorgen, es ist eigentlich sowieso alles verloren.
Immer unsicher.
Also. Mit dem Tenor können wir auch eigentlich in die Woche gehen, beziehungsweise ins Wochenende.
Super. Kommt auf eine, in welcher Zeitzone wir gerade sind.
Genau, und wann ihr aufgestanden seid. Falls ihr euch gewundert habt, dass wir hier so ein bisschen rumgezuckt haben, wir haben ein neues Haustier, die CT-Fliege. Ich weiß
nicht, wo sie gerade ist. Versucht zwischendurch zu killen, aber ich habe sie nicht erwischt.
Kein Kürzel, ne?
Nee, sie hat auch noch kein Kürzel. Wir stellen sie dann die nächsten Folgen vor. Ansonsten bis dahin. Überlegt mal, was ihr zu Weihnachten schenken wollt. Ich finde das eigentlich einen ganz guten Vorschlag. So.
Verschenken mich.
Kann man machen. Wir scannen dich und dann stellen wir dich auf der Webseite zum Download zur Verfügung. Genau,
Fabian gibt es bald im Heise-Shop.
In jedem Wohnzimmer.
Auch bis hoch in Übergröße, bis 2 Meter.
Genau.
Mit und ohne Sockel, ohne Gold und mit.
Mit Bling und ohne. Mit Brille und ohne.
Und ohne Logo.
Ja.
Genau. Ja, euch schönes Wochenende, beziehungsweise guten Einstieg in die Woche. Wir hören, sehen uns wieder nächste Woche. Falls ihr Sehnsucht habt nach uns, twittert uns, schreibt uns Nachrichten auf YouTube, belästigt uns auf jeglichem anderen Weg einfach. Und wir sehen uns, wir freuen uns. Ne? Macht's gut.
Ciao. Tschüss.